Na Leute, wie geht es euch? Ich habe mir eben die Fotos von unserer Reise nach Israel angeschaut. Und wisst ihr, woran ich dabei besonders denken musste? An diesen Tag in Jerusalem.
Das war echt beeindruckend.
Und vor allem der Tempelberg und die Umgebung drumherum.
Dort war ja so viel los. Direkt vor dem Eingang zum Tempelberg-Areal fanden Hochzeiten statt und überall war laute Musik zu hören.
Vielleicht fragen Sie sich nun, liebe ZuhörerInnen, wie es sich nahe einem der heiligsten Plätze der Erde wohl angehört hat. Nämlich so.
Wir kamen raus aus den Gewölben der Altstadt und auf einmal war diese Stimmung.
Mit einem derartigen Kontrast hatten wir nicht gerechnet.
Während unserer Reise nach Israel im Juli 2022 waren wir aber nicht nur in Jerusalem. Hauptsächlich waren wir in Haifa, der drittgrößten Stadt Israels. Dort haben wir uns viel mit den Nachfahren deutsch-jüdischer Auswanderer ausgetauscht. Auch die Geschichte dieser Auswandernden fanden wir sehr spannend. Es lassen sich nämlich eine Menge interessanter Dinge über diese Gruppe an EmigrantInnen sagen, die so in Deutschland kaum bekannt sind. Diese deutsch-jüdischen Auswandernden nannte man in Israel nämlich die Jekes. Zurück in Deutschland fragte ich mich dann, wie gut man über diese Jekes, zu denen wir in Israel so viel gehört hatten, in Deutschlands Museen Bescheid weiß. Wird ihre ereignisreiche Geschichte etwa in deutschen Museen gezeigt?
Konntest du herausfinden und ob und wie sie das tun?
Ja und nein. Leider habe ich es nicht geschafft, mir die Ausstellung selbst anzusehen, aber ich habe zumindest eine Mailanfrage nach Bremerhaven geschickt. Ich habe das Auswandererhaus dort also gefragt, ob sie die Jekes in ihrer Ausstellung thematisieren würden. Sie antworteten mir, dass ihre Sammlung zu diesem spezifischen Aspekt bislang sparsam bestückt sei. Außerdem fehle es ihnen aktuell an MitarbeiterInnen, um eine entsprechende Recherche zu starten.
Verstehe ich das jetzt richtig? Obwohl es sich bei dem Museum in Bremerhaven um eines der wichtigsten deutschen Museen für Migration handelt, wird die deutsch-jüdische Auswanderung hier nicht thematisiert? Aber es gibt doch noch eines in Hamburg, das Auswanderermuseum Ballinstadt.
Aber auch die haben leider nichts zu Jekes.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des Historischen Seminars an der Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studienmanager und Historiker und ich betreue diese Podcast-Reihe. Für die zweite Staffel haben Mainzer Geschichtsstudierende Podcasts über Mobilität und Migrationen im 20. Jahrhundert vorbereitet. In einem gemeinsamen Projekt sind 9 Studierende dabei der Frage nachgegangen, wie Einwanderungsgeschichte im Museum gesammelt und ausgestellt wird. In den USA, in Frankreich, in Deutschland und in Israel. Daraus sind 3 Podcasts entstanden. Alle 3 lohnen sich. Im Podcast heute geht es um deutsch-jüdische Einwanderung nach Israel. Dafür sind wir im Juli 2022 für eine Woche nach Haifa geflogen und haben uns dort vieles vor Ort angeschaut und uns mit Menschen unterhalten, die über diese Fragen forschen. Für die finanzielle Unterstützung dieser Exkursion bedanken wir uns bei der Universität Mainz, vor allem der Abteilung Internationales, bei den Freunden der Universität Mainz, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Ost-Jerusalem und vor allem bei unseren Freunden vom Haifa Center for German and European Studies in Haifa. Wir wünschen Ihnen allen auch mit diesem Podcast viel Vergnügen.
Zwar konnte ich in Bremerhaven nichts über die deutsch-jüdische Auswanderung herausfinden, jedoch waren wir im Sommerjahr im Rahmen unserer Exkursion in Israel und haben uns dort sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Vielleicht schaffen wir es ja, durch diesen Podcast die inhaltliche Leerstelle in Deutschland zumindest ein bisschen zu füllen und euch und Ihnen einige Einblicke in diese nicht ganz unkomplizierte, aber sehr wichtige Geschichte Deutschlands und Israels zu bieten.
Das werden wir sehen. Doch bevor wir unseren Versuch starten, würde ich vorschlagen, dass wir uns zunächst einmal für alle Zuhörenden vorstellen. Was meint ihr?
Du hast recht. Das wäre sicher gut. Dann beginne ich doch gleich mal. Hallo. Mein Name ist Alicia Schirmer. Ich studiere Philosophie und Geschichte, mittlerweile im Master of Education. Was mich besonders dazu motiviert hat, an der Exkursion nach Israel teilzunehmen, waren die Erfahrungen meiner Mutter, die mit 18 Jahren nach Israel in das nach ihren Worten heilige Land gereist war. Ihrer Aussage nach war dies die beste Zeit ihres Lebens. Vor allem aus diesem Grund, aber auch wegen Israels komplexer Geschichte, wollte ich das Land natürlich gerne mit eigenen Augen sehen.
Mein Name ist Rebecca Schlatt. Genau wie Alicia studiere ich Geschichte im Master. Der Grund, warum ich an der Exkursion teilgenommen habe, war der, dass ich das Land und seine Geschichte sehr interessant finde und mehr über Einwanderung in Israel lernen wollte. Aus diesem Grund habe ich dann auch an diesem Podcast mitgearbeitet.
Und ich bin Felix Hackhausen. Ich studiere auch in Mainz Geschichte im Master. Einerseits hat mich das Land Israel interessiert, zu dem ich anfangs auch noch nicht viel wusste. Andererseits mochte ich die Vorstellung, einen gemeinsamen Podcast zu produzieren und aufzunehmen. Und ich denke, das ganze Projekt hat sich wirklich gelohnt.
Da hast du recht. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir die Exkursion nie vergessen werden und dass wir extrem viel gelernt haben.
Das stimmt absolut. Erinnert ihr euch? Direkt am ersten Morgen nach unserer Ankunft standen wir alle auf der Terrasse unserer Herberge. Dort haben wir uns mit der Doktorandin Irit Chen und Studierenden der Universität Haifa zu einer Stadttour getroffen. Wir wussten nicht, dass wir gerade schon den ersten Kontakt mit der Geschichte der Jekes machten, denn wie sich später herausstellte, war Irit Chen selbst eine Nachfahrin von Jekes.
Während der Stadttour durch Haifa fielen uns einige Dinge auf, die wir so nicht erwartet hätten. Ein Augenoptiker, auf dessen Ladenschild Augenoptiker Meister in deutscher Sprache stand, deutsche Segenssprüche auf Wohnhäusern und dann die German Colony, ein Wohnviertel deutscher EinwanderInnen in Haifa.
Haifa war wohl auf eine gewisse Weise auch eine deutsche Stadt. Wir stellten fest, dass deutsche EinwanderInnen die Stadt Haifa kulturell mitgeprägt hatten. Danach wollten wir unbedingt mehr über die Jekes in Erfahrung bringen.
Und über die Verbindung zwischen Israel und Deutschland.
Oh ja, doch zuerst zu den Jekes. Das klang für uns am Anfang wie der Jek aus Köln. Ich selbst kannte das Wort bisher nur von meinem Vater beim Autofahren. Wie wir dann aber erfahren haben, gibt es da wohl eine andere Bedeutung.
Es gibt ja die Deutung, dass Jekes von Jacke oder Jackett kommt. Die deutschen Jüdinnen und Juden, die in den 1930er Jahren, zum Teil auch schon vor Beginn des Nationalsozialismus, ins damals noch britische Palästina auswanderten, sollen auch bei der größten Hitze auf dem Feld noch ihre Jacketts getragen haben.
Eine andere Erklärung ist, dass es eine Abkürzung für Yehudi Kashe Havana sein soll. Das heißt übersetzt so viel wie eine jüdische Person, die schwer vom Begriff ist.
Puh, beides finde ich nicht sehr nett. Da merkt man aber auch direkt, dass die Neuankömmlinge es nicht leicht hatten.
Das Besondere an den Jekes war, dass sie relativ zahlreich in einem begrenzten Zeitraum ins heutige Israel einwanderten und vor allem in Haifa eine neue Heimat fanden.
Wobei diese Jekes durchaus unterschiedliche Erfahrungen mitbrachten. Es gab diejenigen, die seit Beginn der 1930er Jahre vor dem wachsenden deutschen Antisemitismus und der Isolierung in Deutschland auswanderten. Es gab aber auch die, die als Überlebende nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Erfahrungen aus den Vernichtungslagern nach Palästina auswanderten, wobei das ab 1948 dann Israel hieß. Wenn man die Jekes stereotypisch, also als homogene Gruppe wahrnimmt, ist das eigentlich nicht zutreffend.
Eben. So gesehen wäre es also falsch, die Jekes als homogene Gruppe zu verstehen, deren Migration mit gleichen Erfahrungen verbunden war. Ihre Lebenswege bis zur Emigration waren ja sehr unterschiedlich. Ein Großteil der Jekes entstammte einem bürgerlichen Milieu in Deutschland und Zentraleuropa. Viele dieser städtischen bürgerlichen AuswanderInnen konnten in den Städten Palästina allerdings nicht an ihre sozioökonomische Situation in Europa anschließen. Ihre Heterogenität zu betonen ist also sehr wichtig, wenn man über diese Thematik spricht. Das sagte auch Irit Chen, die bereits erwähnte Nachfahrin von Jekes, die wir gleich zu Beginn unserer Exkursion kennenlernten.
Vielen MigrantInnen wurde in Israel dann sogar vorgeworfen, nicht aus ehrlicher, zionistischer Überzeugung nach Israel gekommen zu sein, sondern eben aufgrund der drohenden Gewalt in ihrem Herkunftsland. So entstanden zwei vorherrschende Narrative zu den Jekes in Israel. Einerseits hätten die Jekes nur einen geringen Willen zur Integration besessen, das wurde jedenfalls sehr lange so erzählt. Und andererseits hätten sie aber einen großen Beitrag zum Aufbau und zur Modernisierung des Landes geleistet. Dieses zweite Narrativ wird inzwischen häufiger erzählt. Es ist interessant zu überlegen, wie solche Narrative entstehen und auf welche Begründung sie sich berufen.
Diese Narrative erinnern jedenfalls stark an Diskurse über die sogenannten GastarbeiterInnen der Bundesrepublik Deutschland. Einerseits integrationsunwillig, andererseits Teil der ökonomischen Erfolgsgeschichte dieses Landes.
Da hast du recht. Und was auch interessant ist, die aus dem deutschsprachigen Raum eingewanderten Jüdinnen und Juden wurden damals mit gleichen oder ähnlichen Stereotypen konfrontiert wie die, die man heute noch über die Deutschen findet. Höflichkeit, Pünktlichkeit, Ordnungssinn, Disziplin, Strebsamkeit.
Viele deutsche EinwanderInnen, unsere Jekes, kamen doch vor allem mit der fünften großen Einwanderungswelle nach Israel.
Genau, wobei man so eine Einwanderungswelle in Israel Aliyah nennt. Ach Moment, wir haben bis jetzt immer von Israel gesprochen. Müssten wir nicht, wenn wir vor 1948 sprechen, eigentlich von Palästina sprechen?
Zumindest im völkerrechtlichen Sinne wurde das Gebiet in den 20er und 30er Jahren Palästina genannt. Und erst ab 1948, mit der Staatsgründung Israels, kann man dann wirklich von Israel sprechen. Obwohl der Begriff Israel ja älter als 3000 Jahre ist. Aber dazu könnten wir noch einen neuen Podcast machen.
Aber gut, zu der Zeit, von der wir gerade sprechen, die Zeit der fünften Aliyah, war das damalige Palästina Mandatsgebiet von Großbritannien.
Ja, das Gebiet des heutigen Israels war nach dem Ersten Weltkrieg vom Völkerbund an Großbritannien übertragen worden. Das damalige Palästina also umfasste neben dem Staatsgebiet des heutigen Israels auch Gebiete, die sich heute in Syrien, in Jordanien, im Westjordanland oder auch in Gaza befinden.
Dann sind die Begriffe ja nun klar. Aber zurück zum Wichtigsten. Wie lief denn eigentlich diese Migration von Deutschland nach Israel ab? Fangen wir doch in Deutschland an.
1933 sind ja die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht gekommen. Im Frühjahr gab es dann auch schon Verhandlungen zwischen dem Reichswirtschaftsministerium und der 1897 in Basel gegründeten Zionistischen Weltorganisation über ein Abkommen, das die Auswanderung von Jüdinnen und Juden aus Deutschland beschleunigen sollte. Das sogenannte Ha-Avara-Transferabkommen wurde dann im August 1933 zwischen NS-Deutschland und der Zionistischen Weltorganisation geschlossen.
Das Deutsche Reich hat ein Abkommen mit einer jüdischen Organisation geschlossen und das, obwohl die Nationalsozialisten schon direkt nach der Machtübernahme angefangen hatten, Jüdinnen und Juden zu diskriminieren und zum Beispiel jüdische Beamten schon seit April per Gesetz aus ihren Arbeitsstellen gedrängt wurden?
Ja, die Nationalsozialisten wollten, dass im Deutschen Reich keine Jüdinnen und Juden mehr lebten. Sie wurden aus dem kulturellen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben gedrängt. Die deutsche Regierung hoffte, dass mit diesem Abkommen mehr Menschen schneller auswandern würden, wenn sie ihr Vermögen, jedenfalls zu einem gewissen Teil, mitnehmen könnten. Außerdem wurde die deutsche Wirtschaft international teilweise bereits boykottiert. Deswegen hoffte die NS-Regierung, dass Deutschland mit diesem Abkommen ausländische Devisen erhalten könnte.
Okay, und wieso hat die Zionistische Weltorganisation ein Abkommen mit dem nationalsozialistischen Deutschland geschlossen?
Nun ja, die Zionistische Weltorganisation hatte es sich eben zum Ziel gesetzt, die jüdische Ansiedlung in Palästina zu fördern.
Das war also die politische Seite. Und welche Regelungen sah das Abkommen für die einzelnen Menschen vor?
Jüdinnen und Juden zahlten ihr Vermögen in Deutschland bei einer Transferbank ein. Dieses Geld erhielten dann Händler aus Palästina und kauften davon Waren im Deutschen Reich, die sie danach wieder in Palästina verkauften. Die ausgewanderten Jüdinnen und Juden erhielten dann nach ihrer Ankunft in Palästina die Erträge aus dem Verkauf dieser Waren und bekamen somit zumindest einen Teil ihres Vermögens wieder zurück.
Das ist ein ganz schön kompliziertes System. Für uns belegt es aber auch die systematische Diskriminierung jüdischer Menschen in Deutschland, die schon so früh einsetzte.
So ist übrigens auch die Weiße Stadt im Architekturstil der Moderne in Tel Aviv entstanden, die wir im Rahmen unserer Exkursion besucht hatten. Die EinwanderInnen zahlten ihr Geld ein. Davon wurden im Deutschen Reich Waren für den Bau der Stadt gekauft. Doch später haben sie das Geld wieder zurückbekommen. In Tel Aviv kann man zum Beispiel heute noch Fliesen und andere Baumaterialien aus Deutschland sehen, die aufgrund dieses Abkommens nach Palästina transportiert und dort verbaut wurden.
In der Zeit nach dem Ha-Avara-Abkommen sind aber nicht alle Jüdinnen und Juden legal nach Palästina eingereist.
Ja, da hast du recht. Durch die zunehmende Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Zentraleuropa wollten immer mehr jüdische Menschen nach Palästina auswandern oder fliehen. Palästina war aber ja britisches Mandatsgebiet und Großbritannien hatte Einwanderungsquoten eingeführt. Es durften immer nur eine bestimmte Anzahl von Jüdinnen und Juden pro Jahr einwandern.
So ähnlich wie eine Obergrenze von Flüchtenden?
So ähnlich. Die Briten hatten eben auch Angst, dass es in der arabischen Bevölkerung von Palästina einen Aufstand geben könnte, weil so viele Jüdinnen und Juden einwanderten. Deshalb haben sie versucht, die Einwanderung zu verhindern bzw. zu verringern.
Ich glaube, das sollten wir jetzt nochmal genauer erklären.
Das kann man leider nicht so einheitlich beschreiben, denn die Wege nach Israel waren vielfältig. Und je nach Zeit und Startpunkt, den Transportmitteln und so weiter, verlief die Einwanderung natürlich unterschiedlich.
Zu diesem Thema haben wir während der Exkursion das Detention Camp in Atlit in der Nähe von Haifa besucht. Das ist eine Art Lager, in dem Menschen gesammelt und grundversorgt wurden, die versuchten illegal und heimlich ins britische Palästina einzuwandern. Daher waren sie auch eingesperrt und durften das Gelände nicht verlassen. Es gab dort aber, und das muss man betonen, keine systematische Gewalt.
In diesem Detention Camp, also in Atlit, hat unser Guide Noam uns erzählt, dass es in der hebräischen Sprache drei verschiedene Art und Weisen gibt, den Begriff Immigration oder Einwanderung auszudrücken. Als wir abends wieder in unserem Hostel waren, haben wir Noam gebeten, uns das alles nochmal zu erzählen und dabei seine Erklärungen für diesen Podcast mit unserem Handy aufnehmen zu dürfen. Er hat zugestimmt und entstanden ist diese Aufnahme.
So, in modern Hebrew we have three different words, different terms describing immigration. And each of them carries a different narration or a different perspective and means something slightly different. Neutral immigration would be called Hagira. It's similar to the Arabic term Hijra, like the immigration of Muhammad and the people close to him from Mecca to Medina. Hagira. This is just a neutral term talking about immigrants and immigrating and immigration. Then you have the term Aliyah, which is a term in nowadays it's used mainly to describe waves of organized Zionist Jewish immigration to Eretz Israel, Palestine, from the 1880s to this day. But the term itself is much older. It's not a Zionist term. It also dates back in Jewish civilization many, many centuries, and it means to ascend, to step up. So you are, when a Jew immigrates to the land of Israel, he is not only immigrating in a neutral term, but he is ascending. He is stepping up from a lower place, wherever that may be in the diaspora, onto a higher place, metaphorically, which is the land of Israel. And then there is a third term, which is Ha'apala. Ha'apala means specifically illegal Jewish immigration into British Mandate Palestine. That means Palestine between the years 1917 and 1948. And this is a term specifically meaning that. So when you say somebody did Ha'apala, the verb Ha'apala, it's a word that describes immigrated illegally against British law during that period. And when you say Aliyah, it can mean, of course, Ha'apala is a type of Aliyah, but it's that specific type.
Es gibt also in der hebräischen Sprache drei Begriffe, die Einwanderung beschreiben. Hagira wird verwendet, um über das Thema im Allgemeinen zu sprechen. Und wenn es um die Einwanderung von Jüdinnen und Juden nach Israel geht, die seit Ende der 1880er Jahre in das Land gekommen sind, wird Aliyah gesagt.
Und wenn es um die Einwanderung geht, bei der Jüdinnen und Juden illegal in das britische Mandatsgebiet Palästina eingewandert sind, so sprach man von Aliyah Bet.
Ich habe zu diesem Thema übrigens auch einen kurzen Ausschnitt in Jörg Ambrusters Monographie Willkommen im gelobten Land, deutschstämmige Juden in Israel gefunden, der die Einwanderung von Judith Rosenzweig drastisch schildert und emotional greifbar vor Augen führt. Judith Rosenzweig ist erst im Dezember 2019 gestorben. Das ist noch gar nicht so lange her. Hört mal zu.
Kampfflugzeuge stürzen sich aus dem Himmel über Jaffa, Tel Aviv und feuern aus ihren Bordkanonen. Ihr Ziel? Ein Passagierschiff, das gerade dabei ist, den Hafen anzulaufen. Den Schützenden, wie die Menschen an Bord, es sind viele hundert, gehofft hatten. Doch welch ein Irrtum. Immer wieder kehren die Flugzeuge zurück und werfen Bomben ab. Fontänen steigen auf, wenn sie im Hafenbecken neben dem Schiff explodieren. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt. Ägyptische Kampfflugzeuge sind es, die sich wie wütende Hornissen auf diesen Dampfer stürzen. Aus Frankreich kommt er. Und er ist voll besetzt mit Überlebenden deutscher Konzentrationslager. Unter den Passagieren Judith Rosenzweig, die Theresienstadt, Auschwitz und Bergen-Belsen überstanden hat. Dazwischen ein Todesmarsch. Gerade mal 15 Jahre alt ist sie in diesem Frühjahr und hat bis dahin schon mehr mitgemacht als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben. So bin ich in Israel empfangen worden, sagt sie. Es klingt wie eine Beschwerde.
Spannenderweise befinden wir uns hier bereits im Jahr 1948, genau am Tag nach der Gründung des Staats Israel. Am 14. Mai hatte David Ben-Gurion die Unabhängigkeitserklärung verlesen. Noch in derselben Nacht erklärten die umliegenden arabischen Staaten Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien Israel dann den Krieg.
Mich erschüttert das. Vor allem wusste ich vor der Exkursion gar nicht, wie schwer die Einwanderung nach Israel überhaupt war.
Wenn man an diese schwierige Geschichte nun denkt, die mit extrem traumatischen Erfahrungen vieler in Israel lebender Personen einherging, ist es doch erstaunlich, wie sich heute alles entwickelt hat.
Achtung! Dieser Podcast enthält subjektive Beschreibungen von Alltagssituationen in Haifa, die vor dem eskalierenden Krieg ab Oktober 2023 aufgezeichnet wurden. Wegen der Kampfhandlungen hat sich die Lebensrealität vieler Menschen in der Region deutlich verschlechtert. Bitte beachtet, dass die geschilderten Erfahrungen und Eindrücke teils nicht mehr die aktuelle Situation widerspiegeln.
Ja, genau. Es hat mich als Außenstehende zum Beispiel sehr beeindruckt, wie viele verschiedene Menschen auf den Straßen unterwegs waren und wie sichtbar die unterschiedlichsten Konfessionen und Kulturen waren.
Zum Beispiel sind die Tage, an denen die Angehörigen der verschiedenen Konfessionen in die Synagoge, die Moschee oder in die Kirche gehen, an unterschiedlichen Wochentagen. Da sind dann auch meistens die Geschäfte geschlossen. Wenn aber muslimische Geschäfte am Freitag geschlossen sind, jüdische am Samstag und christliche am Sonntag, hat immer eines auf, in das man gehen kann.
Auch in den einzelnen Läden arbeiten Menschen verschiedener Konfessionen zusammen. So kann das gleiche Geschäft an jedem Tag geöffnet sein, In unserem Lieblingsrestaurant in Haifa, dem Fatouche, haben zum Beispiel Samstag nur muslimische Gläubige gearbeitet, während freitags jüdische und christliche Gläubige arbeiteten.
Spannend fand ich auch, dass man die deutsche Geschichte mancher EinwohnerInnen und ihren Einfluss in Haifa tatsächlich direkt sehen konnte, wenn man durch die Straßen lief. So waren beispielsweise deutsche Bibelverse auf den Häusern der German Colony in Haifa zu lesen. Seit 1869 gab es nämlich eine Kolonie deutscher Templer, die sich entlang der heutigen Ben-Gurion-Straße zieht. Das waren protestantische Pietisten aus dem südwestdeutschen Raum, die in Haifa der Gottlosigkeit entkommen wollten, die sie im damaligen Deutschland aufziehen sahen. Die letzten Templer verließen Haifa dann 1950.
Aber noch spannender war die Entdeckung, die wir bei den Läden machten. Auf einem Schild zu einem kleinen Laden stand zum Beispiel die deutsche Berufsbezeichnung Augenoptikermeister. Erinnert ihr euch?
Ja, na klar. Wir haben uns mit dem sehr netten und zuvorkommenden Ladenbesitzer und Augenoptikermeister sogar unterhalten. Leider kam es dann nicht mehr zu einem Interview. Dazu hatte einfach die Zeit gefehlt. Aber er erklärte uns noch, dass er in München studiert hatte und deshalb mit seiner deutschen Berufsqualifikation des Augenoptikermeisters warb.
Da frage ich mich wirklich, ob das in Haifa vor 20, 30 Jahren auch so gut angekommen wäre.
Zum Glück konnte Irit Chen uns da weiterhelfen, die so freundlich war, uns ein paar Fragen zu beantworten und für den Podcast zur Verfügung gestellt hat.
Irit schreibt gerade ihre Dissertation und arbeitet am Haifa Center for German European Studies. Wir haben das Interview mit Irit getrennt aufgezeichnet.
Wie sind Sie zur Erforschung der Geschichte der Yekes gekommen? Was sind für Sie die besten Momente während Ihrer Arbeit?
Als Yeke der dritten Generation, meine Großeltern wurden in Berlin geboren und wanderten in den 1930er Jahren aus dem nationalsozialistischen Deutschland in das Mandatsgebiet Palästina aus, war ich immer fasziniert von der Fortsetzung ihres Kontakts zu Deutschland. Sie sprachen auf Deutsch, hörten deutsche Musik, lasen deutsche Bücher und verbrachten ihre Zeit zwischen Israel und Deutschland. Diese persönliche Verbindung hat mein akademisches Interesse geprägt und mich dazu gebracht, die Geschichte der Yeken zu erforschen, ihre doppelte Verbindung zu alter Heimat, Deutschland, und zum neuen Land, Israel. Was sind die besten Momente meiner Arbeit im Archiv? Wow, da gibt es eine Menge. Ich bin sehr begeistert, wenn sich Yeke-Familien an uns wenden und darum bitten, die Nachlässe ihrer Großeltern zu sehen und dann zum ersten Mal ihre Familiengeschichte erfahren. Die Yekes haben nicht immer über ihre Vergangenheit gesprochen und heute ist die dritte Generation sehr wissbegierig. Ich freue mich auch auf die Dokumentation der neuen Nachlässe in unserem Archiv. Wir wissen, dass wir die alten Dokumente aufbewahren und auch ihre Erbe und ihre Erinnerung fortführen, indem wir ihre Geschichte nicht nur den Familien, sondern der gesamten Gesellschaft erzählen.
Würden Sie sagen, dass Ihre Studien wichtig sind für die Gesellschaft des heutigen Israels?
Ich denke, dass die Forschung über die Yekes für die israelische Gesellschaft sehr wichtig ist, weil sie einen Blick in die Vergangenheit des Landes, aber auch einen Blick in die Gegenwart und die Zukunft ermöglicht. Die Geschichte der Yekes in Israel zu dokumentieren, ist ein Aspekt der Dokumentation der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft im Land Israel, der Bemühungen, den jüdischen Staat zu gründen, sei es physisch, die physische Arbeit zum Aufbau des Landes, wirtschaftlich, der Beitrag des Transferabkommens zum Beispiel, kulturell, die Gründungen von Theatern und kulturellen Darbietungen und gesellschaftlich, die Herausforderungen der Akzeptanz und Integration für Einwanderer in einem neuen Land, insbesondere für Einwanderer, die ihre Verbindung zur alten Heimat nicht aufgeben wollen. Da Israel ein Einwanderungsland ist und bis heute jüdische Einwanderer aus der ganzen Welt aufnimmt, können und sollten wir als Gesellschaft aus der Geschichte der Yeke lernen, neue Einwanderer zu akzeptieren, ob sie nun jüdisch sind oder nicht, und keine Angst vor kulturellen und sozialen Unterschieden zu haben und sich nicht durch die Verbindung der Einwanderer mit dem Herkunftsland bedroht zu fühlen und den Nutzen und Segen der Aufnahme von Humanskapital zu sehen.
Wenn Sie jetzt Ihren Blick auf Deutschland richten, was würden Sie sagen, kann man in Deutschland aus der Geschichte der Yekes lernen? In Deutschland sind die Yekes noch recht unbekannt, obwohl man sich viel mit jüdischer Geschichte beschäftigt. Was halten Sie denn davon, dass in deutschen Museen die Yekes kaum repräsentiert sind? Ist das eine Leerstelle für Sie?
Vor knapp einem Jahr, im 2021, feierte Deutschland 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Leben der Yekes in Israel ist eigentlich ein weiteres Stück deutsch-jüdischer Geschichte, wenn auch nicht in Deutschland anwesend, sondern in Israel. Die die Tatsache, dass es sich um deutsch-jüdische Geschichte handelt, die nicht in Deutschland selbst, sondern irgendwo weit weg im Orient stattfand, sollte ihre Geschichte nicht in den Hintergrund drängen, sondern im Gegenteil. Die Geschichte der Jekest ist eine Geschichte von deutschen Bürgern, die die Verbindung zu alten Heimat nicht aufgaben, auch als sie in eine neue Heimat ankamen und trotz gesellschaftlicher Erwartungen ihre bisherige Identität aufzugeben. Es ist auch wichtig zu betonen, dass diese Einwanderer die letzten Überbleibsel des deutschen Judentums vor dem Holocaust waren. Die jüdischen Gemeinden, die nach dem Holocaust in Deutschland entstanden, unterschieden sich in ihrer Zusammensetzung und Anzahl von denen, die vor dem Holocaust dort lebten. Daher ist die Geschichte der Jekes vom Zeitpunkt ihrer Flucht aus Deutschland, ihr Leben in Israel bis zur Wiederaufnahme des Kontakts mit Deutschland nach dem Krieg, sie ist auch die Geschichte Deutschlands, des deutschen Judentums und des jüdischen Lebens in Deutschland nach dem Krieg. Und deshalb denke ich, dass die Museen in Deutschland die Geschichte der Jekes, der jüdischen deutschen Einwanderer, der deutschen Bürger, die ihre deutsche Zugehörigkeit auch nach ihrer Flucht bewahrt haben, erzählen sollen und nicht zulassen sollten, dass die Tatsache, dass sie aus Deutschland geflohen sind, um ihr Leben zu retten, auch das Wissen und den Diskurs über sie in Deutschland und ihrem Teil im deutschen Gedächtnis unterbricht.
Wie kommt es zur deutschen Berufsbezeichnung auf Schildern israelischer Geschäfte, zum Beispiel ein Augenoptiker oder ein Apotheker?
Die Hervorhebung der deutschen Herkunft oder der deutschen Identität von Produkten in Israel ist ein interessantes Phänomen. Während in den 50er und 60er Jahren die interne Presse der Jekke-Gemeinschaft in Israel in deutscher Sprache verfasst war und darin Werbung für deutsche Konsumgüter veröffentlicht wurde, nahm die allgemeine Gesellschaft in Israel Boykottpositionen gegen die deutsche Sprache und Kultur des Täters ein. Dies ist auch einer der Gründe für die Kritik der israelischen Gesellschaft an den Jekes, die ihre sprachliche und kulturelle Verbindung zu ihrer Heimat, der Heimat der Täter, nicht aufgeben wollten. So wurde in den ersten Jahren des Staates Israel die deutsche Identität deutscher Produkte, die in Israel auftauchten, sei es im Rahmen des Reparationsabkommens zwischen Israel und Deutschland, sei es bei Konsumgütern, die von Jekes, aber nicht nur, nach Israel importiert wurden, wie zum Beispiel ein Volkswagen-Auto oder AEG-Produkte, vor der Öffentlichkeit verborgen. Erst in den 1980er Jahren gab es eine gewisse Aufweichung in Bezug auf das Deutschsein von Produkten und ab den 1990er Jahren wurde sogar die deutsche Identität von Produkten betont, die plötzlich Qualität, Vertrauen, Präzision und Sicherheit symbolisierte. Was heute in Israel selbstverständlich ist, nämlich die Betonung des deutschen Aspekts verschiedener Produkte, sorgte also bis vor wenige Jahrzehnten für Aufsehen und Kontroversen. Dieser Wandel spiegelt in hohem Maße die Entwicklung der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Israelis und Deutschen wider, die im Laufe der Jahre und insbesondere in den ersten Jahren der Staatsgründung Israels und Westdeutschlands durch die Vermittlung der Jekes beeinflusst wurde.
Irit spricht einen interessanten Punkt an, das Museum. Das war ja mal der Ausgangspunkt unserer Exkursion. Wie wird die deutsch-jüdische Einwanderung nach Israel eigentlich gesammelt und ausgestellt? Gibt es dafür auch ein Museum?
Ein Museum gab es eben längere Zeit im Industriepark Tefen im Norden von Israel. Der deutsch-jüdische Unternehmer Israel Schiloni hat das 1968 in Nahariya gegründet, ein Ort, in den viele Jekes gezogen waren. 1991 übernahm der Unternehmer Steff Wertheimer das Museum und brachte es in den Industriepark Tefen.
Aber Wertheimers Erben wollten es da nicht mehr weiterführen. 2020 wurde das Museum geschlossen. Und seither suchen die Mitarbeiter am Haifa Center for German and European Studies Wege, die Sammlung zu übernehmen, was ihnen schließlich mit politischer und finanzieller Unterstützung auch gelang. Und wenn alles gut geht, wird das Hecht-Museum, also das Universitätsmuseum in Haifa, diese Sammlung auch bald in einem eigenen neuen Anbau wieder zeigen.
Und das wäre großartig, denn was wir nun definitiv sagen können, ist, dass die Jekes-Einwanderung die Geschichte Israels seit Gründung des Staates stark mitgeprägt hat.
Leider erweist sich die Repräsentation dieser Gruppe von AuswanderInnen, wie wir bereits zu Beginn der Aufzeichnung festgestellt haben, im Deutschen Museum als sehr dürftig. Es handelt sich dabei unserer Meinung nach um eine Leerstelle in der Darstellung der deutsch-jüdischen Geschichte, die es zu füllen gilt. Dementsprechend hoffen wir, dass wir zumindest inhaltlich aufzeigen konnten, warum es sich auch in Deutschland lohnt, sich mit dieser Geschichte und vor allem mit den Jekes auseinanderzusetzen.
Am Ende dieses Podcasts möchten wir uns noch bei all denjenigen bedanken, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben.
Wir danken vor allem all unseren Interviewpartnerinnen und Partnern, also Noam und Irit, für ihre tolle und sehr persönliche Unterstützung. Aber natürlich bedanken wir uns auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast zumindest einen groben Überblick über die deutsch-jüdische Einwanderung nach Israel geben konnten. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie diesen und weitere Podcasts aus der Reihe auch anderen Interessierten weiterempfehlen. Vielen Dank.